Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk, in der wir sprechen werden über die Vision unseres Coaches Christian Ilzer, über das Match gegen Augsburg und natürlich die allgemeine Situation von uns im Abstiegskampf. Noch ist ja leider alles offen. Und weil das alles nicht so positiv ist, ne, aktuell 5 Punkte Puffer auf Heidenheim, möchte ich dich mal fragen, Jonas, ob dir jetzt in den letzten Tagen irgendeine positive Meldung, irgendeine positive Beobachtung im Kopf geblieben ist, sei es zum Augsburg-Spiel oder auch darüber hinaus.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Die positivste Nachricht eigentlich ist, dass wir nicht gegen Augsburg verloren haben. Mhm. Wir haben einen Punkt geholt. Und der Punkt, werden wir gleich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, der Punkt ist jetzt meiner Meinung nach nicht super unverdient, aber sagen wir mal ehrlich, so verdient ist der auch wieder nicht. Beispielsweise die Expected Goals Statistik ist nicht so ganz, also die führt einen so ein bisschen hinters Licht. Ne? Wir führen da zwar klar, aber natürlich ist bei Expected Goals so ein Elfmeter natürlich ziemlich viel mit eingerechnet, was weiß ich, mit 0,8, 0,9.
Und ob es den wirklich... 0,75 etwa.
Meinst du so wenig nur?
Ja, also es gehen nur ungefähr 75% aller Elfmeter rein, ja.
Oh, das ist aber tatsächlich relativ schwach, ne? Für Profis, die aus Elfmetern so ein Ding reinkicken sollten. Stimmt. Egal. Aber, sei es drum. Trotzdem ist es so, dass es ja auch viel Trubel im Nachhinein gab, auch von der DFL-Seite, wegen dieses Elfmeters. Und ja, da bin ich tatsächlich auf der Seite von der DFL. Dass es so hätte nicht vonstatten gehen dürfen.
Ja, also wenn du das Thema direkt aufmachst, ich finde ja zwei Sachen sehr überraschend. Also zum einen erstmal, vielleicht die kleinere Sache, der Schiri wartet ja in der Szene sogar 3-4 Sekunden, bis er pfeift und wartet da irgendwas ab. Also das war Tobias Reichel aus Sindelfingen und pfeift dann. Kannst du dir das erklären, warum er da 3 Sekunden, vielleicht waren es sogar 4 Sekunden, zögert?
Ich weiß nicht, also der Ball springt ja dann von der Hand auch so ein bisschen weg. Vielleicht wartet er wirklich noch, ob der Ball direkt vor die Füße von Hoffenheimer springt und der ihn dann reinschiebt. Oder er kriegt tatsächlich, und das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Fall, er bekommt von seinem Linienrichter aufs Ohr ein Signal, dass es für den Linienrichter ein ganz klarer Elfmeter ist.
Das könnte sein. Zumindest hieß es in der Sportschau, dass es keinen VAR-Check gegeben habe.
Ja, und da frage ich mich natürlich, muss der Schiedsrichter den VAR-Check beantragen, dass die im Keller aufwachen?
Ne? Ja, aber mit dem Formular.
Ja.
A38.
Du musst eine Brieftaube 2 Wochen vorher losschicken, damit der Keller überhaupt aktiviert wird. Nee, Spaß beiseite. Es geht ja in diesem Fall, und da versuchen wir ja objektive Fußballbetrachter zu sein, es geht ja in dem Fall sogar um eine Situation, die uns nicht geschadet hat, sondern gut für uns war. Und trotzdem frage ich mich da, wie es sein kann, dass der VAR sich das nicht anguckt. Ich dachte, der VAR guckt generell dieses Spiel und schaltet sich eben nur ein, wenn die Szene kritisch ist. Ne? Mhm. Dass man den beantragen muss und dass der ansonsten auf Standby ist, so habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden.
Vielleicht überlastet Burnout, man weiß es nicht. Nee, natürlich. Das ist ja auch immer so unser Ziel. Also ich glaube, wir kommen hier beide zu der Erkenntnis, dass das sehr glücklich für uns war. Gleichzeitig möglicher Erklärungsansatz, ist das eine klare Fehlentscheidung? Ne? Schwierig. Also so wie ich das verstehe, ist ja eigentlich ein Anschießen aus dieser kurzen Distanz, gerade wenn es abgefälscht ist, nicht strafbar. Das einzige Problem, das ich halt sehe, ist, dass die Hand von Gouveleo da gefühlte 8 Meter vom Körper weg ist. Nichtsdestotrotz extrem bitter. Ich würde mich als Augsburger sehr aufregen, ja.
Ja, aber dann musst du tatsächlich sagen, dann ist die Regel ab jetzt so, wir haben ja eine sehr schwammige Handregel, die wurde über die Jahre besser, aber die ist immer noch sehr schwammig. Da gibt es ja irgendwie 3, 4 Grundlagen, nach denen man entscheiden könnte, ne? Natürliche Körperhaltung und so weiter, Absicht, ob der Arm irgendwie nachgibt oder ob der Arm da locker hängt und so weiter. Was wir da alles schon gehört haben, wann es Handspiel ist und wann nicht. Aber dann scheint es ja so zu sein, trifft eine dieser Bedingungen zu, ist es sofort, kann es sofort Handelfmeter sein. Und so sollte es ja eigentlich nicht sein. Der Schiedsrichter sollte ja immer auf Grundlage dieser Bedingungen dann situativ die richtige Entscheidung treffen. Und was für mich natürlich ganz, ganz klar gegen einen Strafstoß spricht, ist, erstens mal ist Joveleo ja tatsächlich mit seiner Hand nicht mal der Spieler, der den Ball abblockt, sondern er bekommt ja den abgeblockten Ball, der eh ins Nirvana geflogen wäre, den bekommt er an die Hand. Das heißt, der Ball wäre maximal ins, was weiß ich, ins Seiten aus oder ins Ecken, ins Tor ausgeflogen für eine Ecke. Das ist das Maximale, was hätte daraus passieren können, geht der Ball nicht an die Hand. Und ja, klar ist die Hand ein bisschen weit oben, aber ehrlich gesagt, so unnatürlich, wenn man sich Joveleos Bewegung anguckt, finde ich die Armstellung gar nicht. Ja, aber dafür natürlich einen Elfmeter zu geben. Das Problem ist, ich habe halt auch schon in der Bundesliga zahlreiche Hände gesehen, die natürlich nicht ganz so abgespreizt waren, aber die Bälle verhindert haben, die aufs Tor geflogen wären. Und da habe ich schon keine Elfmeter für gesehen. Ich meine, vor ein paar Wochen hatten wir ja sogar eine Situation mit Akpoguma.
Ja,
und da gab es dann keinen dafür. Und das Problem der Leute ist einfach nur, dass sie nicht in Woche A ein Spiel gucken wollen in der Bundesliga, wo es so gehandhabt wird, und in Woche B, wo es so gehandhabt wird. Und schlimm genug, vielleicht sogar noch in Woche C, wo es nochmal auf eine dritte Art gehandhabt wird. Das macht das Ganze einfach natürlich für jemanden, der einfach nur Fußball guckt, aufgrund des Terrors und des Dramas, macht es natürlich ein bisschen spannender, aber natürlich für jemanden, der mit seinem Verein mitfiebert und der den Sport verstehen will und Fairness möchte, für den macht das natürlich das extrem frustrierend.
Ja, und es gibt, wenn man sich ganz kurz die Mühe macht, mal bei der DFL auf die Website zu gehen, tatsächlich da ganz eindeutige Texte, die erstmal scheinbar gegen Augsburg sprechen, ne? Denn, Zitat, es ist strafbar, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand berührt oder dem Arm und dabei seinen Körper aufgrund der Hand- oder Armhaltung unnatürlich vergrößert. Vergrößert, klar, okay. Jetzt ist das Problem aber, wenn wir genauer gucken, Achtung, prallt der Ball vom Kopf, Fuß oder dem restlichen Körper eines Spielers ab und berührt dabei den Arm oder die Hand desselben Spielers oder eines Spielers in der Nähe, gilt es nicht als Handspiel.
So, das heißt, wir haben schwarz auf weiß, dass es kein Elfmeter sein darf.
Also streng genommen nicht, und vielleicht hat er einfach Tobias Reichel das Kleingedruckte nicht gelesen, sondern nur die Grundbedingungen, die Grundkriterien, nicht die einschränkenden. Aber wir wissen alle, jetzt sind wir kurz mal ganz ehrlich, die stehen da unter extremem Druck, unter extremem Stress. Es muss sehr, sehr schnell gehen. Und wenn die Info der Sportschau stimmt, dass der VAR nicht eingegriffen hat, würde ich da Tobias Reichel maximal 50% der Schuld geben.
Ja, aber jetzt natürlich als Zuschauer weiß ich natürlich jetzt überhaupt nicht, wie hätte es laufen sollen. Ist Reichel sich so sicher gewesen und dass er den VAR nicht gefragt hat, oder hätte sich der VAR bei ihm melden müssen? Also, ne? Reichel da jetzt die komplette Schuld zu geben mit seinem Team, davon bin ich weit entfernt, weil ich sage ja, das soll ein professionelles Team sein. Aber wer in diesem Team hat dann quasi versäumt, auf diese Regel hinzuweisen? Ne? Das ist ja mein Punkt. Also, weil Reichel wird sich gedacht haben, Reichel sieht die Szene einmal. Ne? Sieht die Szene, denkt, oh, da war die Hand im Spiel. Dann kriegt er 3 Sekunden später von seinem Linienrichter aufs Ohr, Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. So, dann ist sich Reichel in der Situation einmal in Live-Geschwindigkeit gesehen. Das war ein klares Ding. Und dann pfeift er das Ding und er hört nichts mehr. Also ist Reichel felsenfest davon überzeugt, in Realgeschwindigkeit, das ist ein Elfmeter. Dann kann ich ihm da nicht Schuld geben in einem Zeitalter mit VAR. Dann muss der VAR sich bei ihm melden und muss sagen, hallo, guck dir das bitte nochmal an. Oder, wir haben gerade mal geguckt, Paragraph 2 Absatz 4 ist kein Elfmeter. Aber Reichel kannst du da eigentlich nicht die Verantwortung für geben.
Ja, und das, was ich hier gerade vorgelesen habe, spricht eigentlich klar gegen Reichel und erklärt auch, warum der Kicker Tobias Reichel die Note 6 gegeben hat für seine Schiedsrichterleistung. Gleichzeitig, ne, lasst uns nicht zu lange daran uns aufreiben, weil es natürlich immer solche Situationen geben wird. Trotzdem, ich komme zu einer bisschen anderen Erkenntnis. Natürlich war es ein Spiel, das relativ zäh war, das, glaube ich, ein objektiver Zuschauer relativ schnell abgeschaltet hat. Wir hatten aber trotzdem in Summe, würde ich sagen, ein bisschen mehr vom Spiel und ein bisschen mehr Torchancen. Gerade wenn ich da an zwei Situationen von Touré denke, dann habe ich noch eine Bülter-Szene im Kopf. Und Augsburg hat bis zur 60. Minute, abgesehen von dem Tor, nee, stimmt nicht, bis zum Tor in der 46. eigentlich, keine einzige Torannäherung gehabt. Und jetzt muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden, dass wir uns da natürlich auch wieder unfassbar anstellen. Und ich habe mir das jetzt mehrmals angeguckt, also dieses Tor von Essende, der 16 Sekunden davor eingewechselt wurde, und frage mich da, ist das eine geniale Körpertäuschung von Essende oder ist da einfach David Jurasek im Tiefschlaf? Weil es ist ja eigentlich so, wer es nicht mehr auf dem Schirm hat. Essende zieht sich aus dem Strafraum zurück, vermeintlich, läuft wieder vom 11-Meter-Punkt Richtung 16-Meter-Kante und dreht dann wieder zurück Richtung 11-Meter-Punkt und steht knapp auch nicht im Abseits, passt alles. Und Jurasek hat das überhaupt nicht mitbekommen, dass Essende die Richtung gewechselt hat, sodass Essende völlig blank steht. Özcigar deckt den Raum vor Essende und kann auch nichts machen. Also, wie hast du das gesehen?
War zu einfach. War viel zu einfach. Allein schon die Hereingabe kam viel zu einfach, war zu wenig Druck drauf.
Ja.
Wir waren einfach noch nicht auf dem Platz. Und dann, ja, so eine einfache Körpertäuschung von jemandem, der selber erst 16 Sekunden auf dem Platz ist. Der ist ja auch noch nicht im Spiel drin. So frei darf der dann nicht stehen. Und ich habe es mir in der Sekunde auch schon gedacht, ich rede nicht gerne über sowas, ne, weil Olli Baumann bei uns unser Held ist, aber an einem guten Tag oder sogar an einem normalen Tag hält doch die deutsche Nummer 1 diesen Ball, oder nicht?
Es ist zumindest möglich, so scheint es mir auch, aber ist natürlich Quatsch, ihm da jetzt die Hauptschuld für zu geben, weil...
Genau, davon bin ich weit entfernt, aber wir haben halt mittlerweile an unseren Torwart so hohe Ansprüche, dass wir
denken,
hä? Der hat doch solche Dinger. Also der Ball war ja jetzt auch nicht mega stark getroffen. Der ist ja dann schon eher so, ja, wurde so ein bisschen ins Eck geschoben. Und keine Frage, dass man den nicht halten muss, aber ich habe halt schon von Olli Baumann Tage gesehen, wo er schwierigere Bälle gehalten hat. Und dann habe ich mich gefragt, war vielleicht Olli Baumann auch noch nicht richtig da?
Ja, kann man nicht völlig ausschließen. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter, weil Augsburg war wirklich wahnsinnig blutleer. Gut geordnet zwar, aber offensiv armselig. Es tut mir wirklich leid, auch wenn Augsburg traditionell kaum trifft. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Kurze Frage mal zwischen rein, auch dass es vielleicht alle auf dem Schirm haben, wie Augsburg gerade drauf ist. Wie viel da ist Augsburg denn in der Rückrundentabelle, Jonas?
Boah, die sind richtig gut, die sind richtig, richtig gut. Ich würde
sagen, 10 Spiele waren es.
Dritter, Vierter?
Sehr gut, Dritter. 10 Spiele, 20 Tore, 10 Spiele, 20 Punkte. Und Jonas, 20 Punkte mit 11 erzielten Toren, das ist irre.
Ja, die haben ja jetzt auch da, wie viel waren es? Genau, 600 irgendwas
80.
Minuten war es. 680 Minuten ungefähr ohne Gegentor. Ja, gibt natürlich Schlimmeres jetzt als dieser Rekord, aber wenn man dann noch bedenkt, dass wir eigentlich auch nicht wirklich in der Lage gewesen wären, ein Tor zu erzielen gegen diese Augsburger. Natürlich wahnsinnig unattraktiv, dieser Spielstil, du hast es richtig gesagt, so viel nach vorne ging nicht. Aber beispielsweise, sie schießen dieses Tor durch Essende und ziehen sich danach komplett zurück und schaffen es dann eben wieder zu Null zu spielen gegen uns, was vermutlich, ohne jetzt die Hilfe vom Schiedsrichter, passiert wäre. Ey, dann war das wieder einfach attraktiv hin oder her, ein verdammt guter Matchplan vom FCA. Das muss man dann einfach anerkennen.
Fallrückzieher im Champions League-Finale, Hattrick gegen Inter Mailand, 5 Titel mit Real Madrid. Gareth Bale war ein Mann für die ganz großen Momente und trotzdem wurde er nie wirklich geliebt. Er ist nie wirklich angekommen in der Fußballwelt. Er spielte lieber Golf als das Spiel des Systems und wurde dafür verehrt, ja, aber auch verachtet. Gareth Bale, der Mann, der Maicon beerdigte. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt, in den 100 Fußballlegenden. Hört bitte rein.
Attraktiv hin oder her, ein verdammt guter Matchplan vom FCA. Das muss man dann einfach anerkennen.
Ja, also kann man so sehen. Wie gesagt, ich habe uns da einen Tick stärker gesehen, aber bin auch sehr skeptisch, ob wir das Tor aus dem Spiel gemacht hätten. Sagen wir es vielleicht mal so. Nichtsdestotrotz, der Punkt ist da. Mit dem Punkt kann man eigentlich zufrieden sein. Problem, wenn wir die Gesamtsituation betrachten, Heidenheim hat gewonnen. Und deswegen ist das Puffer jetzt sogar geschrumpft. Grüße gehen raus an den VfL Wolfsburg, der offenbar nicht Europa League spielen möchte. Und das ist natürlich extrem bitter, weil wir haben es ja mal wieder angedeutet und unsere TSG macht natürlich oft TSG-Dinge. Hätte Heidenheim das Ding verloren, wie zu erwarten, und wir 1-1 gespielt, wäre das die Saison fast durch. Dann hätte Heidenheim 19 Punkte, wir 27. Das ist mit Blick auf die letzten Spiele dann fast gegessen. So müssen wir leider sagen, 5 Punkte, damit kann man nicht völlig entspannt bleiben. Das ist ganz klar, gerade auch bei unserem Restprogramm.
Obwohl natürlich viele, die gerade zuhören, denken werden, okay, wir sollten vielleicht aus unserer Perspektive nicht Wolfsburg die Schuld geben. Ich darf dich daran erinnern, klar, unser wunderschöner März der Entscheidung, bei dem wir es verkackt haben. Wir hätten gegen Heidenheim doch selbst gewinnen können daheim.
Absolut.
Haben wir nicht geschafft.
Absolut.
Ja. Wir hätten doch auch mal gegen St. Pauli gewinnen dürfen oder unentschieden spielen dürfen. Wäre irgendwas davon eingetreten, gegen Heidenheim oder gegen St. Pauli, hätten wir die Spiele gewonnen, in denen wir haushoher Favorit waren und das auch Finalspiele für uns waren, weil die wissen alle, was unser Restprogramm ist, dann wären wir nicht in dieser Situation. Das heißt, wir haben uns durch den März der Entscheidung wieder in den Abstiegskampf hineingefahren. Und das muss sich Christian Ilzer natürlich gefallen lassen, diesen Vorwurf.
Ja, ja. Nur eben glücklicherweise eben so performt oder nicht performt, dass wir noch nicht hinten reingerutscht sind, aber eben ja, das Puffer langsam aber sicher schmilzt, zumindest in den letzten Wochen.
Genau. So, und jetzt schneiden wir mal, um ein bisschen von diesem Augsburg-Spiel wegzukommen, weil da ist jetzt nichts mehr dran zu ändern, wie du richtig gesagt hast. So spannend war dieses Spiel leider Gottes auch einfach nicht. Wir haben da einen Punkt geholt und jetzt hat Christian Ilzer ja, wir kommen zu der ganz großen Performance von Christian Ilzer, was er da rausgehauen hat, kommen wir am Ende noch. Aber erstmal kurz, wie er denn den Abstiegskampf einschätzt. Er hat jetzt in der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel gesagt, dass seiner Meinung nach es nicht reichen wird, so viele Punkte zu holen, wie es noch Spiele gibt. Das heißt, 7 Punkte, 7 Spiele würde seiner Meinung nach knapp werden bzw. nicht reichen. Das wären dann 34 Punkte. Und er, sagt er jetzt, sein Ziel ist, um den Klassenerhalt auf jeden Fall zu schaffen, will er mindestens 35 Punkte. Was sagst du dazu?
Die Rechnung macht vielleicht in der normalen Saison Sinn, in der nicht so schwache Teams mit dabei sind, die in der Vorrunde so schlecht performt haben, wie beispielsweise Bochum oder Kiel oder auch Heidenheim. Aber in dieser jetzigen Saison halte ich das wirklich für einen mathematischen Unsinn hoch 10. Weil er ja dabei davon ausgeht, Jonas, dass es realistisch ist, dass Heidenheim noch über 12 Punkte erzielt. Was ist das? Also gehen wir mal weg von Bochum. Ne? Und reden wir mal nur von Heidenheim, die ja 22 Zähler haben. Und wenn er sagt 34 plus X, meint er ja mindestens 35. Und dann ist er sich ja sicher, dass Heidenheim noch realistisch auf bis zu 34 Zähler kommt oder kommen kann. Oder mindestens mal über 30.
Und wollen wir jetzt natürlich auch nicht ausschließen, ne?
Nein, aber ist das realistisch? Ist das eine realistische Annahme? Also es wäre doch, jetzt mal ganz ehrlich, es wäre doch clever, da überhaupt nicht rum zu fantasieren.
Wenn man jetzt sich überlegt, dass wir ja in dieser Saison, wir machen es uns relativ einfach mathematisch, wir haben 27 Spiele und 27 Punkte. Das heißt, wir haben in dieser Saison genau einen Punkteschnitt von 1,0. Danke, sehr gut gerechnet, bin stolz. So, dann hat Heidenheim nach dieser Rechnung ja ungefähr einen Punkteschnitt von, verurteilt mich jetzt nicht, wenn ich jetzt falsch gerechnet habe, aber lass es mal 0,9 oder sowas sein, 0,8 irgendwas.
Zwischen 0,8 und 0,9, ja.
Was für einen Punkteschnitt bräuchte jetzt Heidenheim, um in 7 Spielen dann auf diese 12, 13 Punkte zu kommen? Dann bräuchten die ja ab jetzt einen Punkteschnitt von irgendwas zwischen 1,7, 1,8, 1,9 Punkten. Ne? Ist nicht ausgeschlossen. Wir wissen alle, wie verrückt die Bundesliga wird, wenn die Bundesliga so langsam ausklingt. Aber das scheint mir schon ja, sehr, sehr viel zu sein aus Heidenheimer Sicht. Und du darfst nicht vergessen, nur Heidenheim würde ja auch nicht reichen. Da müsste ja auch, also nur, wenn nur Heidenheim an uns vorbeigeht, ist ja kein Problem. Es müsste ja auch noch St. Pauli, Bochum oder Kiel an uns vorbeiziehen.
Genau. Das habe ich jetzt gerade fast völlig übersehen. Ne, auch auf St. Pauli haben wir 2 Punkte Puffer. Und auch da geht er also davon aus, dass St. Pauli sicher noch 9 Punkte macht oder mehr. Sonst macht 34 plus X keinen Sinn. Und das würde bedeuten, dass sowohl St. Pauli als auch Heidenheim ab sofort massiv mehr punkten als bisher. Und es gibt diesen Trend, klar, dass Teams am Ende der Saison ein bisschen anziehen, die im Abstiegskampf sind. Aber Punkt 1, nicht alle, und Punkt 2, nicht so stark. Dass man sich quasi punktetechnisch fast verdoppelt, wie es ja im Fall von Heidenheim notwendig wäre.
Und wir haben ja uns mal schon mal die so ein bisschen durchgeguckt, was gegen wen die alles noch so spielen. Die klauen sich natürlich auch ab und zu Punkte.
Genau, die Frage ist natürlich, wie, aber das ist der entscheidende Punkt. 2 müssen an uns vorbeiziehen, Pauli und Heidenheim. Aber gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so wichtig ist, das auseinanderzunehmen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum erzählt uns Ilzer das verdammte Scheiße? Ne? Er kann ja irgendwie meinetwegen sagen, unser Ziel ist es, den Punkteschnitt zu verbessern, den wir aktuell haben, mehr als 1 Punkt pro Spiel im Schnitt zu holen, weil ich dann fest davon ausgehe, dass wir es schaffen. Aber da so eine Fantasierichtung aufzustellen, ne? Pellegrino Matarazzo würde sich im Grab umdrehen, wollte ich fast sagen, aber er lebt ja zum Glück noch. Der ist ja studierter Mathematiker und das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Vor allem Pellegrino Matarazzo hatte einen deutlich besseren Punkteschnitt.
Mhm, 1,25.
Genau. Mit diesem Punkteschnitt wären wir auf gar keinen Fall da unten drin. Ohne jetzt Ilzers Arbeit zu schlecht reden zu wollen, aber ich bin weit davon entfernt, Ilzers Arbeit gut zu reden, weil er holt die wichtigen Punkte nicht, er holt ab und zu einen Überraschungspunkt, er was hat er eigentlich bis jetzt so geschafft? Ab und zu, dass wir mal denken, offensiv, oh, ist ein ganz schöner Spielstil. Wir haben ab und zu Spiele, wo man denkt, er hätte die Abwehr ein bisschen stabilisiert, aber grundsätzlich ziemlich brotlose Kunst bis jetzt. Also
eigentlich ist das, was er bisher macht, Schadensbegrenzung. Verkacken und es dann wieder retten. Und dann wieder ein bisschen verkacken, dann wieder retten, sodass man in Summe ungefähr da rauskommt, wie vor dem Trainerwechsel.
Ne, weil, also, ich finde, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, er tut jetzt so, als wäre ja in dieser Saison jetzt das einzige Ziel nur noch Abstiegskampf verhindern, also den Abstieg verhindern.
Genau.
Was aber dazu kurz kommt, ist, dass Ilzer ja so lange schon bei uns ist, dass er so einen großen Anteil daran trägt, dass wir überhaupt noch da drin stecken. Ne? Also, und was ich da halt einfach nicht verstehe, und jetzt können wir so langsam auf die weiteren Aussagen von Ilzer kommen. Erstens mal, warum baust du dir mit dieser 34 plus X Aussage, warum machst du dir da selber so einen großen Druck? Weil jetzt könntest du sagen, wir holen am Ende als Beispiel 31 Punkte nur noch. Ne? Wäre miserabel, keine Frage. Halten aber trotzdem die Liga. Dann kann er ja eigentlich nicht mehr sagen, oh, Gott sei Dank ist die Saison rum, wir haben unser Ziel erreicht, Hauptsache wir haben irgendwie dieses Jahr die Klasse gehalten, nächstes Jahr gucken wir weiter. Sondern ab jetzt misst du ihn daran, dass er dann nicht mal diese 35 Punkte geschafft hat, die er ja unbedingt wollte. Also warum baust du so einen Druck auf? Und dann in so einer Phase, wo Christian Ilzer ja absolut noch gar nichts erreicht hat, beziehungsweise sogar eher im Vergleich zu Matarazzo die TSG Hoffenheim tiefer in die Scheiße geritten hat, dann so eine Aussage zu tätigen wie, ich zitiere, in 3 Jahren möchte ich die TSG ins internationale Geschäft zurückbringen und in 5 Jahren, Achtung, möchte ich mit der TSG Hoffenheim um die Meisterschaft mitspielen. Wie kommst du in so einer Phase zu so einer Aussage?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also, erstmal kann ich dir zustimmen mit dem, was du sagst. Ich finde es auch sehr befremdlich, habe mir auch Gedanken gemacht. Meine erste Vermutung wäre, wenn ich jetzt mal versuche, seine Perspektive einzunehmen, er will eine Mannschaft, die, ich glaube, aus seiner Sicht, aus unserer Sicht, eigentlich deutlich besser und vor allem aber auch deutlich ambitionierter ist, Perspektive geben, über die Saison hinaus. Denn vielleicht denkt er, und das kann ich sogar ein bisschen verstehen, dass dieser Mannschaft die Perspektive irgendwie Klassenerhalt nicht reicht. Weil da ganz viele Spieler dabei sind, die gerne wieder Euroleague spielen wollen. Und vielleicht versucht er da, so ein Ziel zu konstruieren, das natürlich ein bisschen abgehoben ist, damit die Spieler sozusagen, ja, wieder Energie finden oder auftreiben können. Wie schätzt du es ein?
Finde ich tatsächlich sogar einigermaßen plausibel. Wenn es so wäre.
Das ist ja nur eine Vermutung, ne? Wir haben keinen direkten Draht zu Chris Ilzer. Ja.
Bei dieser Vermutung von dir käme Ilzer sogar tatsächlich sogar noch ein bisschen, also sogar noch einigermaßen gut weg. Weil man da sagen könnte, ja, er denkt, dass das der Mannschaft gut tut, das zu sagen, weil das heißt ja auch, dass du brutal an die Mannschaft glaubst, heißt es ja eigentlich auch im Umkehrschluss.
In gewisser Weise, ja. Ja.
Dass er quasi in Kauf nimmt, sich selber, und das muss man einfach so sagen, wenn man auf Social Media unterwegs war, dass er sich durch diese Aussage so ein bisschen zur Lachnummer gemacht hat, die letzten Tage. Das ist einfach so.
Ja, vor allem, weil das natürlich auch entsprechend dann zitiert wurde und in den Überschriften sehr plakativ wirkte. Klar.
Ja, weil, also grundsätzlich davon, also unabhängig davon, dass ja es generell wenig Trainer gibt, die so eine Aussage tätigen würden. Mit einer Mannschaft, wenn du jetzt gerade nicht bei Leverkusen, Bayern oder Dortmund bist, wo die Erwartungshaltung eh so bist. Natürlich gibt es solche Situationen. Ne? Leicester in England oder was weiß ich, von mir aus, lass es sogar irgendwie Sturm Graz in Österreich sein, was er da geschafft hat. Aber ein Trainer, der jetzt in seiner ersten Saison steckt bei einem Bundesligisten, also er jetzt zum ersten Mal zeigen kann, dass er in der Top-5-Liga ansatzweise Fuß gefasst hat, dann bevor du irgendwas erreicht hast, so eine Aussage zu tätigen, ist ja eigentlich schon größenwahnsinnig.
Das kann man auf jeden Fall so sehen, klar. Und so wurde ja auch das in vielen Teilen wahrgenommen, ehrlich gesagt. Jetzt ist mir aber aufgefallen, und ich glaube aber, dass wir relativ schnell merken, dass es da einen Unterschied gab, dass Nagelsmann das ja in gewisser Weise auch gemacht hat. Ja, aber mit einem großen entscheidenden Unterschied, nämlich, dass er ja bereits eine gute, erfolgreiche Saison mit der TSG gespielt hatte und es ja auch immer so komisch anmoderiert hat, am Anfang zumindest. Ja, er hat ein Ziel festgeschrieben zusammen mit der Mannschaft, das ist ambitioniert, aber das sagt er jetzt nicht so genau. Und dann hat er irgendwann sein Notizbuch gelüftet und da stand dann irgendwie, weiß ich nicht, Europa League oder was weiß ich oder noch irgendwelche anderen Sachen. In der folgenden Saison hat er aber, glaube ich, auch gesagt, er möchte um die Meisterschaft mitspielen, was ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, weil wir, glaube ich, Siebter wurden und ganz knapp nicht mal Europa geschafft haben. War das nicht so? Warte mal.
Ja, aber der große Unterschied ist genau, ja, da, dass er erstens mal in seiner, ja, sagen wir mal, in seiner ersten kleinen Halbsaison, ich glaube, er war ja da nur wenige Spiele und hat dafür Huub Stevens damals übernommen, da hat er wirklich ein kleines Wunder geschafft. Wir waren weg. Ne? Also das war nicht so, wenn Ilzer nicht absteigt, hat Ilzer eigentlich nicht dafür gesorgt, dass wir nicht absteigen, sondern Ilzer konnte uns nicht zum Abstieg bringen. Stand jetzt. Ne, weil er tut ja relativ wenig dafür, dass wir nicht absteigen. Weißt du, was ich meine?
Ja, oder um es nochmal ganz neutral und sachlich zu sagen, streng genommen ist die Leistung, also wenn wir auf die Zahlen gucken, unter Ilzer und Matarazzo bezogen auf diese Saison gleich.
Genau, also es hat sich absolut nichts verändert. Und Nagelsmann hat ja zumindest dieses kleine Wunder geschafft.
Ja.
Wir waren da 18., wir waren eigentlich schon weg. Ja. Und er hat dieses Wunder geschafft, da uns in der Liga zu halten. Und im Anschluss,
danach,
und ja, vor allem auch mit wahnsinnig mutigem und aggressivem Offensivfußball. Das kommt ja auch noch dazu. Also so ein bisschen hat dann so Fußball-Deutschland auch so ein bisschen zu uns geschielt, was da eigentlich so passiert. Und keine Sau schielt zu uns. Es sei denn, Ilzer wirft mal wieder ein Dildo in den Kochtopf.
Genau, und diese Kampfansage, von der ich gerade gesprochen habe, von Nagelsmann, kam erst zu Beginn seiner dritten Saison. Das ist ein Unterschied, da wusste jeder schon, der Nagelsmann kann ja was. Und zwar in Deutschland, ja, in der Bundesliga. Und das ist vielleicht der Unterschied, dass ich persönlich sogar sagen würde, Jonas, ein Teil dieser Aussagen finde ich gut und ein Teil finde ich absurd. Also, dass er zum Beispiel sagt, in 3 Jahren möchte ich mit der TSG international spielen. Das ist realistisch. Ja. Das beinhaltet auch was, was ich gut finde, nämlich sich selbst nicht den Druck zu machen, direkt wieder international spielen zu müssen. Da haben wir uns ja auch schon drüber aufgeregt, wie hoch die Zielsetzung teilweise war, ne? Wie schnell dann Trainer gefeuert wurden, egal ob ein Hoeneß oder ein Schreuder, auf Platz 7 stehend oder so, obwohl der Kader nur für Platz 9 Budget hatte. Also das mit diesen 3 Jahren finde ich sehr nachvollziehbar. Wo diese 5 Jahre herkommen, frage ich mich, weil er kennt doch oder er sollte doch unsere finanzielle Situation kennen und natürlich können wir um die Meisterschaft mitspielen, wenn alles perfekt läuft, meinetwegen auch in 5 Jahren. Aber nur, wenn alles perfekt läuft. Und warum sollte man das jetzt erwähnen, wenn es wirklich um das Gegenteil geht, ne? Also um den Abstieg?
Jetzt versuche ich hier nochmal kurz so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir versuchen ja immer so ein bisschen beide Perspektiven
einzunehmen. Wobei ich ja eben auch schon ein bisschen versucht habe, ne? So ein bisschen eher eine Vision schaffen will für die Mannschaft.
Genau, das ist natürlich cool. Also ein ambitionierter Trainer, ich glaube nicht. Und wir wissen ja, also ich glaube nicht, dass du überhaupt so weit gekommen wärst, wenn du nicht Visionen und Träume hättest. Keine Frage.
Ja.
Ist nur mal die Frage, an wen und wann und wie du diese Träume kommunizierst. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Ne? Aber was ich schön finde in der Aussage ist ja, in 3 Jahren will er das und in 5 Jahren will er das und zwar mit der TSG Hoffenheim. Er hat ja nicht gesagt generell, dann müsste er ja wechseln. Er sieht sich als langfristige Lösung der TSG Hoffenheim. Das heißt, er hat ja jetzt, in der Aussage liegt ja schon so ein bisschen drin, keine Sau weiß natürlich, wie es dann wäre, wenn ein Angebot käme, aber wenn er in 3 Jahren als Beispiel die TSG wirklich mal wieder in die Champions League bringen sollte, Platz 4, und ein Jobangebot käme von einem anderen Verein, so wie es ja bei Nagelsmann dann irgendwann bei Leipzig war, dann würde er wohl ablehnen. Das steckt ja so ein bisschen in dieser Aussage drin, weil er ja dann noch ein größeres Ziel hätte. Also er sieht sich als langfristige Lösung, will bei der TSG langfristig was aufbauen und hat eine klare Vision mit uns. Und das finde ich erstmal beneidenswert. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er auch erstens mal, wenn er erst, bevor er diese Aussagen tätigt, auch ein bisschen zeigt, dass er irgendwas, ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber ne, man sagt ja, erst liefern, dann reden. Ne? Und jetzt, er ist vielleicht momentan einer, der viel redet und noch nicht so viel geliefert hat. Kann sich natürlich auch jederzeit drehen. Was wäre denn das für eine Geschichte, wenn er wirklich jetzt schon gesagt hat, er will in 5 Jahren um die Meisterschaft spielen, er tut es, dann bauen wir ihm eine Statue. Aber es ist natürlich ein extrem großes Risiko, was er da damit bezwecken will. Und was ich mir jetzt auch gerade gedacht habe, so eine Aussage, David, tätigst du ja eigentlich nur, und da spiele ich jetzt auch wieder auf unseren TSG Hoffenheim-Weg an, so eine Aussage tätigst du eigentlich nur, wenn du weißt, dass du finanzielle Möglichkeiten in den nächsten Jahren hast. Ist unser TSG-Weg jetzt endgültig beendet anhand dieser Aussage? Weil Ilza muss es ja eigentlich wissen, wie viel Geld er für Transfers in den kommenden Jahren ausgeben darf.
Ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe ja schon gesagt, und wir haben das ja auch beobachtet, dass wir jetzt, was das Budget angeht, in der Regel im Mittelfeld oder wenn überhaupt vorderem Mittelfeld unterwegs waren, ne, im Vergleich zu den anderen Teams. Und selbst wenn wir jetzt massiv mehr investieren, wird total viel fehlen zu den Top 4, sage ich jetzt mal. Also an diese Top 4 kommen wir niemals ran, sogar wenn jetzt eine massive Aufrüstung erfolgen sollte, woher auch immer die entstehen sollte. Denn man muss ja in gewisser Weise auf jeden Fall einen Transfer plus generieren. Denn es ist ja nicht so, dass wir da Reserven ohne Ende haben oder dass Dietmar Hopp da 100 Millionen reinkippt. Das passiert nicht, auch wenn uns das ganz gerne vorgeworfen wird.
Das also, stimmt, ja.
Früher oder später muss es sich also lohnen, beispielsweise durch eine Teilnahme am internationalen Geschäft oder ähnliches. Natürlich kann man jetzt nochmal 45 Millionen Minus machen und vielleicht sogar nochmal, aber spätestens dann ist Schluss. Und sogar mit 45 Millionen Minus bist du nicht ganz vorne mit dabei. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wo wir uns auf jeden Fall einig sind. Du musst, um als TSG Hoffenheim ins internationale Geschäft zu kommen oder Champions League und um die Meisterschaft mitzuspielen, du musst, egal was du ausgeben kannst, selbst wenn wir da am oberen Limit für unsere Verhältnisse wären, du musst überperformen, was ja auch möglich ist.
Auf jeden Fall.
Aber Ilza wird jetzt auch nicht, also Ilza So Ilza wird jetzt bestimmt halt auch nicht gesagt, dass es so sein wird wie in den letzten Jahren unter Rosen. Ne? Jeder Spieler, der halbwegs gerade auslaufen kann und aus der Jugend kommt, wird bei der erstbesten Möglichkeit verkauft. Und wir dürfen keine Stürmer holen für weniger als 15 Millionen und so Sachen. Also so ein bisschen weg von diesem Rosenweg gehen wir schon und das deutet natürlich auch diese Aussage an. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das nicht sogar die richtige Entscheidung ist, weil sich der Fußball einfach so extrem verändert hat. Ne? Also
ja, ja.
Ob du dann überhaupt ansonsten konkurrenzfähig sein könntest auf Dauer, wage ich jetzt nicht zu bewerten.
Ja, schwierig. Also wir hoffen mal vielleicht, dass so ein paar von den Gedanken, die wir haben, da mit dabei sind. Aber ich stelle mir einfach die große Frage nach dem Timing. Warum jetzt? Die einzig sinnvolle Erklärung wäre, und ich hoffe, das ist er auch, dass er hofft, jetzt Kräfte freisetzen zu können durch so eine Vision. Aber gleichzeitig muss er doch wissen, oder Jonas, dass da manche sogar in der TSG-Kabine, unsere Spieler, lachen, wenn sie das lesen. Ich kann mir wirklich vorstellen, ich kenne jetzt die Typen nicht, aber dass mindestens einer von unseren 4-5 Führungsspielern sich den Arsch abgelacht hat. Ich weiß es aber nicht, ob es Baumann war, ob es Kramaric war oder ob es Pavel war, aber ich wette, einer von denen hat das gelesen und hat gedacht, der spinnt, der Alte, und hat sich den Arsch abgelacht. Weil klar,
ich glaube tatsächlich, wenn, dann nicht mal aus der Perspektive, dass sie nicht an sich glauben würden. Also ich glaube, jeder von sich hat grundsätzlich das Selbstverständnis von sich,
ja, das
dass,
schon,
er in einer,
das schon.
Dass er in einer funktionierenden Mannschaft spielen könnte. Die auch um die Meisterschaft mitspielen könnte. Mhm. Aber ich glaube, dass es dann eher so kam, also ich glaube, das ist ja gar nicht möglich. Ilse hat ja schon eine spezielle Art. Und wenn du mit dieser Art nicht hundertprozentig klarkommst und du kommst in die Kabine und er sagt sowas, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere gedacht hat, aha, wäre aber schön, wenn du erstmal selber lieferst, bevor du sowas raushaust. Und nicht den Druck auf uns so dermaßen erhöhst. Das kann ich mir schon vorstellen.
Wobei das
wird
natürlich...
Wird aber auch mit Sicherheit Spieler geben, die sagen, richtig geil, dass
ja, man
jemand so offensiv raushaut.
Ja, ja, also das glaube ich auch. Ich glaube definitiv, dass da einige vielleicht Energie tanken können durch solche Aussagen, aber manche fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen verarscht. Denken wir nochmal kurz an die Kramaric-Aussage zurück, der ja im Prinzip gesagt hat, was im Dezember vielleicht, ist ja auch nicht ganz so wichtig, dass im Prinzip bei der TSG ganz vieles in die falsche Richtung läuft, also so systematisch und strukturell. Und das hat sich ja offensichtlich jetzt nicht großartig geändert, dafür gab es ja auch noch gar nicht die Möglichkeit. Und ich bin mir sicher, dass Kramaric nicht der Einzige ist, der das denkt. Und deswegen, ja, bin ich da auch so ein bisschen am Zweifeln. Aber ja, vielleicht ist es einfach so ein Hoffnungsschimmer, dadurch in gewisser Weise Kräfte freizusetzen. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt unter Ilza nicht Ansätze gesehen hat, die einen gefreut haben. Dass es nicht gewisse Entwicklungen gab. Aber es gab eben auch im gleichen Umfang Rückschritte. Sodass wir, wie gesagt, unter Matarazzo wie auch unter Ilzer sehr ähnliche Leistungen gebracht haben, zumindest in dieser Saison jetzt.
Genau. Und zum Ende der Folge, du hast gesagt, Hoffnungsschimmer, hauen wir auch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer raus. Es ist ja tatsächlich so, dass Prömel wieder zurück auf dem Platz ist zum Trainieren. Ilas Bebu ist wieder auch zurück auf dem Platz. Loschek ist womöglich eine Perspektive für den Kader. Das heißt, es kommen immer weiter Spieler zurück und das ist natürlich auf jeden Fall nichts Schlechtes.
Ja, und auch bei so einem Bülter, der jetzt bisher noch nicht so stark war, der ist jetzt zumindest schon wieder so lange dabei, dass ich mir vorstellen kann, dass da bald wieder ein super Spiel rausspringt. Ne? Der war ja auch lange raus, hat jetzt wieder ein paar Spiele gemacht, noch ohne besonders große Erfolge, aber gibt der Mannschaft natürlich auch einiges und ja, wer weiß, was in Leipzig passiert, ne? Um noch einen Hoffnungsschimmer anzuschließen. Ich glaube, Leipzig-Fan will man momentan auch nicht sein. Elfter in der Rückrundentabelle. Die Fälle schwimmen einem davon. Mit der Europa League wird es schwierig. Jetzt haben sie eine Übergangslösung mit Scholt Löw, die aber langfristig nicht bleiben wird. Das ist, glaube ich, auch schwierig für solche Spieler, die wissen, okay, der ist in 3 Monaten wieder weg. Wie geht's weiter für mich? Und treffen tut die Mannschaft auch nicht, Jonas. Wir haben eine Leipziger Mannschaft momentan, die keine Tore schießt. Das gab's, glaube ich, noch nie. Mhm. 10 Spiele in der Rückrunde, 12 Tore für Leipzig. Wir sind besser. Wir haben 13.
Und erstes Spiel unter Christian Ilzer damals war auch gegen Leipzig. Da haben wir 4-3 gewonnen. Das war dieses Spektakel, wo jeder danach gedacht hat, wir wären jetzt sonst was. Kann er gerne nochmal zeigen gegen Leipzig, so ein Spektakel. Auch wenn es natürlich dieses Mal auswärts wäre.
Ja.
Aber wir müssen auf jeden Fall punkten im April. Und es wird nicht einfach. Leipzig, Mainz, die bockstark sind. Freiburg in Freiburg ist immer super schwierig. Und gegen Dortmund kannst du auch nicht immer mit Punkten rechnen. Also der April wird hart. Und es kann sein, dass es nach dem April richtig, richtig düster aussieht. Es sei denn, wir holen ein paar überraschende Punkte. Das ist einfach momentan die Situation. Weil wir unsere Spiele, unsere Finalspiele, wo wir hätten punkten müssen, haben wir einfach nicht gepunktet. Also müssen wir jetzt gegen die Favoriten punkten. So einfach ist die Situation.
Gleichzeitig brauchen wir, zumindest wenn ihr unserer Einschätzung glaubt, ja nur noch, ja, vielleicht 4 Punkte. Wir haben gesagt, 30 Punkte sollte man überschreiten. Dann dürfte es wahrscheinlich reichen. Ne? Wir geben hier keine Garantie.
Ich würde mittlerweile vielleicht schon so auf 31, 32 gehen, weil sich die Situation schon noch ein bisschen verschärft hat.
Ja, aber was ich damit nur sagen will, stellen wir uns vor, es kommt der Dreier gegen Leipzig, das würde alles verändern.
Auf jeden Fall, ja.
Aber wir wissen, es wird schwer, trotzdem, Leipzig kommt eigentlich, abgesehen davon, dass sie natürlich einen Top-Kader haben, zu einem ziemlich guten Zeitpunkt. Also drücken wir uns gegenseitig die Daumen, unterstützen wir unsere Mannschaft, egal ob vom Fernseher oder im Gästeblock, und ja, hoffen, dass wir nächste Woche über Punkte reden können. Gerne über einen, sehr gerne auch über drei, vielleicht auch über keinen.
Genau. Ich drücke uns die Daumen. David, wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.